Heute vor 99 Jahren, also am 21. Mai 1927, landet nach 33,5 Stunden Alleinflug über den Atlantik Charles Lindbergh mit seiner Maschine Spirit of St. Louis auf dem Flughafen Le Bourget in Frankreich. 5 Jahre später, also am 21. Mai 1932, landet Amelia Earhart im irischen Derry. Eigentlich wollte sie von Neufundland nach Paris, musste jedoch wegen technischer Probleme und schlechten Wetters notlanden. Dadurch wird sie zur ersten Frau, die den Atlantik überquerte, und zum ersten Mensch, der den Atlantik zweimal überquert hat, da sie 1928 bereits als Passagierin mitgeflogen war. Und damit herzlich willkommen zur transatlantischen Folge Lehrersprechtag mit dem Flugpionier Martin Pieler.
Und Bruchpilot Alex Batzke.
Ja, das könnte man zumindest von Amelia Earhart dann auch behaupten. Bruchpilotin. Ich bin ja so ein Amelia Earhart-Fan. Immer, wenn irgendwas mit Amelia Earhart ist, dann muss ich das irgendwie noch mit aufgreifen.
Die nicht auch mal in der Star Trek-Folge?
Die war auch mal in der Star Trek-Folge, nämlich diese 39er oder 36er oder wie hieß die? 37er? So hieß die Folge, glaube ich. Also alle, die irgendwie 1937 oder so verschollen sind. So, ich glaube 37 war es. Das ist sie ja auch. Und davon habe ich auch schon erzählt, nämlich in Folge 29. War das heute vor? Märchensteuer rauf jetzt, so heißt die Folge. Also, wer wissen will, was mit Amelia Earhart passiert ist, kann das entweder auf Wikipedia nachlesen oder in der Folge nachhören, in der Ursuppe unseres Podcasts. Folge 29, ja.
Aber erfährt man das denn da? Ist das nicht so ein Mysterium?
Ja, ist, glaube ich, geklärt. Also ich habe da so ein bisschen Wikipedia rein und ich war schon fast versucht, heute Morgen dann auch ein paar Dokus zu gucken, um mich so richtig vorzubereiten, habe dann doch wieder eine Römer-Doku geguckt. Ja, ich weiß nicht, diese Anbieter dieser Dokus, die da über Amelia Earhart waren, das war alles so Bild oder I wonder what und so, und dachte so, als irgendwie so fadenscheinige Doku-Qualität. So.
Und unseriös, ja, ja. Fake News.
Endlich, ja, ja. Ja, ja. Ja, aber gut. Amelia Earhart und auch Charles Lindbergh, beides wichtige Leute. Hast du eigentlich den Atlantik schon mal überquert? Nee.
Ich habe das Mittelmeer schon mal überquert, das ist auch alles.
Na gut. Damit warst du zumindest auch schon einmal in einem anderen Kontinent.
Ja.
Ja. Auf einem anderen Kontinent. Ja.
Aber ich muss ja sagen, also zählt jetzt schon mal sowieso nicht, weil wenn man Urlaub in Ägypten macht, dann ist man halt in einem Hotel, also da ist man nirgendwo im Sinne von.
Ja, okay. Ich war immerhin schon mal in Memphis und in Gizeh, aber okay, ja.
Aber ich finde aber auch, selbst wenn, weil Ägypten ja schon irgendwie ja so arabischer Raum ist und das fühlt sich immer irgendwie nicht so richtig anderer kontinentmäßig an. Ich kann das gar nicht so richtig in Worte fassen. Also ich finde sowieso, so dieser ganze arabische Teil da sozusagen,
ja.
Da weiß man ja eh nie so richtig, wo das eigentlich zugehört.
Ja, stimmt schon. Ich verstehe also schon, was du meinst, ja.
So, also da kollidiert halt so Geografie und Kulturkreise sozusagen irgendwie so ganz, ganz doll.
Ja.
Und ja.
Marokko also, auch so ein Beispiel,
hat,
ja.
Ja, genau. Ne? Also man hat ja so, ja, im Prinzip so im Wesentlichen alle nordafrikanischen Staaten eigentlich, ne? Weil das ist halt nämlich das Problem, weil wenn man jetzt irgendjemandem sagt, ich war in Afrika,
ja.
Dann denkt ja keiner an Ägypten.
Dann denkt man an Löwen und Zebras.
Genau. So nämlich. Ja. Ne? Also man hat ja so Klischee-Vorstellungen irgendwie so. Also ja, ich glaube auch, wenn, genau andersrum, wenn ein Amerikaner sagt, ich war in Europa, dann war er halt in Paris.
Ja, ja, genau. Sicher. Sicherlich.
Oder
so, ne? Ja.
Oder auch, wenn du sagst, ich war in Asien, dann warst du in vielleicht China oder Japan oder Korea, aber ja nicht in, weiß ich
ja
nicht.
Oder in Thailand, ne? Genau, ja. Das, ja. Ja. Aber du warst nicht in Kasachstan oder in...
Ja, genau, oder so, richtig.
Basically gehört ja, also keine Ahnung, wo gehört Israel nicht eigentlich oder so auch schon zu Asien?
Ja. Ja, auch schon, genau. Ne? So. Das ist ja auch so ein bisschen da in diesem Nahosten-Ding schwierig.
Ja, genau.
Also, politisch und geografisch.
Was ist denn mit Saudi-Arabien? Das ist einfach so ganz so irgendwie ganz in der Mitte zwischen Afrika, Asien, Europa, ah gut. Wir sind, man merkt, wir sind keine Erdkundelehrer, ja, aber
absolut nicht.
Wir wollten euch allen nochmal klar machen, wie das so ist mit der Welt, wie die so aufgebaut ist. So, aber den Atlantik habe ich schon ein paar Mal überquert und da war ich definitiv in Amerika. So, das kann ich auf jeden Fall behaupten. So, das ist da nämlich auf der anderen Seite des Atlantiks.
Da auch. Da, wenn du sagst, du bist in Amerika, bist du in den USA und nicht in Brasilien.
Ja, stimmt. Ja. Ja.
Naja.
Naja.
Gut. Einziger Kontinent, wo das funktioniert, ist Australien.
Ja, und Antarktis, ne? Aber da kannst du auch nicht wirklich hin. Ja.
Aber da ist man ja nicht.
Da ist man ja nicht, genau. Australien funktioniert in der Tat sehr gut. Es sei denn, du bist in Neuseeland. Wo bist du dann? Auf welchem Kontinent bist du denn dann? Es gehört nicht zu Australien, es gehört aber auch nicht zu, ja.
Ist das nicht Ozeanien? Oder?
Ja, gehört es zu Ozeanien? Was ist mit Fidschi? Was mit Hawaii? Hawaii gehört politisch zu USA, aber kontinental gehört es auch zu nix. So, ach, ist das alles kompliziert. Da sieht man mal, man kann halt die Welt nicht in Schubladen stecken.
Ja. Aber ich wittere in den nächsten Wochen die große Lehrersprechtag Erdkunde München.
Boah, ja, ich hatte ja mal Bock drauf. Ich bin ja totaler Fan von Erdkunde, also, auch wenn wir uns jetzt hier irgendwie so doof gestellt haben. Aber eigentlich habe ich da voll Spaß dran. Also ich habe auch als Kind, immer hatten wir im Keller so Weltkarten hängen, Europakarte, Deutschlandkarte und so. Und da habe ich Stunden vorgestanden und mir einfach alles angeguckt. So. Und auch heute scrolle ich ständig durch Google Earth und so, weil ich mir das einfach so angucke. So, da gucke ich, messe ich Entfernungen aus, da gucke ich wieder so, wie das so aussieht da, also habe ich echt Spuck drauf. Und eine Zeit lang hier, vor allem in dieser Lockdown-Zeit, haben wir auch viel Geogesser gespielt. Da war man ja so richtig Experte auch irgendwann. Wenn man gesehen hat, wenn die Straße so aussieht, dann muss das Afrika sein. Da haben wir es schon mal eingegrenzt und so. Oder hier zum Beispiel USA hat als einziges diese gelben Linien anstatt weißer Linien oder so auf den Straßen und so. Also das, viel Spaß. Ist nur schwierig für einen Podcast, also Geogesser zu spielen. Da müsste man einfach alles beschreiben. Ist schwierig, ja. Aber warum auch nicht? Also so eine mündliche Prüfung kann man dafür mal nutzen. Ja. Und sonst?
Und sonst fahre ich morgen in Urlaub.
Ah ja, stimmt. Ist ja Pfingsten.
Morgen ist Freitag und dann ist ja so very long Pfingstwochenende.
Ja.
Da mache ich mich mal direkt schön von Freitag nach der Schule geht's los bis Dienstag vom Acker.
Mhm. Das ist eigentlich schon fast eine Woche, da kann man schon ganz gut Urlaub verbringen.
Mega, ja, wollte gerade sagen, das also ist richtig gut. Und vor allem das Gute ist ja, dann haben wir ja noch Brückentag am Mittwoch. Mhm. Kurzer muss aber in die Schule. Mhm. Das heißt, dann habe ich noch einen Tag dann oder so einen halben Tag noch zu Hause für
korrigieren.
Am Arsch die Räuber korrigieren. Der Plan ist, ich habe jetzt noch einen Satz gerade liegen, der ist hoffentlich bis Freitag fertig. Und dann schreibe ich erst wieder am Donnerstag.
Gut.
So.
So nämlich.
Wann ich das dann wiederum korrigieren soll, erschließt sich mir noch nicht. Aber
ja.
Bei mir. Da kann sich ja Zukunftsmarty Gedanken drüber machen.
Ja. Pass auf, wir spannen jetzt einen Cliffhanger auf. Mhm. So ein Cliffhanger-Regenschirm. Weil, bevor ich frage, wo es hingeht, lass uns doch erstmal besprechen, was wir gemacht haben letztes Wochenende. Denn es war ja auch quasi ein langes Wochenende. Nur so ein bisschen, aber eigentlich nicht, weil eigentlich doof. So. Es war ein. Jeder Mensch hat an Christi Himmelfahrt war, ne? Genau, hat da auch einen Brückentag. Nur unsere Schule hat entschieden: Nö, Brückentag? Da an Himmelfahrt? An dem Freitag? Warum? Nö, lass mal schön alle kommen lassen. So.
Ja.
Kitas haben natürlich alle zu. So. Naja, und ich hatte ja schon im Vorfeld angekündigt, dass wir trotzdem irgendwie eine irgendwie gearteten Ausflug geplant hatten, auch anlässlich des Geburtstags meines Sohns. Und deswegen sind wir in den Harz gefahren. In den Harz nach Sachsen-Anhalt. Wir sind nicht Sachsen-Durchfahr, sondern tatsächlich Sachsen-Anhalt. Und zwar in Wernigerode waren wir. Da sind wir hingefahren, also dann an dem Freitag. Und dann ging es Ferienwohnung, einmal kurz übernachtet. Abends noch in da irgendwie so ein bisschen Stadtfest war da tatsächlich. Und dann noch was essen gewesen. Und dann nächsten Tag ging es mit der Harz-Brockenbahn auf den Brocken. So, die Harzer Schmalspurbahn mit dem Traditionszug sogar. Nicht einfach nur irgendein Zug, sondern der Traditionszug mit Guide sozusagen. Der hat so Infos geliefert zwischendurch. Also, ganz, ganz toll. Dampflok von 1955. Dann viel erlebt, viele Infos bekommen, auch über das Gebiet dort. Da hat der Borkenkäfer auch ganz schön gewütet. So.
Ich muss kurz hier einhaken und sagen, Dampflok von 1955 klingt irgendwie zu jung.
Finde ich auch.
Ich finde, so eine Dampflok muss von 1925. Ja, 25. Unterste Verhandlungsbasis eigentlich.
Ich habe den gefragt, von wann ist die Dampflok? Der sagt er 1955. Ich denke mir, die ist jünger als mein Vater. Was ist das denn?
Hä? Meintest du 1855?
Ja, echt mal. So, hä? Das ist ja irgendwie lame. So. Und trotzdem war das halt so eine richtige Dampflok. So wie, weiß ich, Emma von Lukas. Also außer so ein hoher Schornstein. Ansonsten hatte die halt auch alles, was so eine Dampflok hat. Ne? Hinten so ein Kohletender mit mehreren Tonnen Kohle. An mehreren Bahnhöfen musste sie auch Wasser auffüllen. Oh mein, hat das gequalmt und gedampft da die ganze Zeit. Aber es war schon beeindruckend. Also wenn man dann sich da so langsam diesen Brocken hochgekurvt hat, dann immer schön aus dem Fenster gucken, da konnte man in den Kurven immer schön sehen, die Lok und so. Das oder auch einfach rausgehen und gucken, das war schon toll. So, also mein Sohn hat natürlich auch mega Spaß gehabt und eigentlich, glaube ich, hatte ich am meisten Spaß daran. Also ich fand das schon ziemlich beeindruckend. Ich habe auch coole Fotos gemacht. Dann eben, wie gesagt, Infos bekommen über den Brocken. Goethe war auch mal da übrigens, auf dem Brocken. So, natürlich, Goethe
wo
war überall.
Wo war der nicht?
Sagen. Heine war da und dann habe ich auch erstmal erfahren, was es da alles so an hier Kalter Krieg Geschichte noch so gibt. Ne? So mit Abhörstationen auf der einen Seite, Abhörstationen auf der anderen, Sowjets, USA und so. Und auch, dass da auch so eine Mauer drum war und die dann auch nach 1989 eingerissen wurde, mehr oder weniger, Und solche Geschichten. Also ganz spannend. Und eben auch so geografisch, topografisch, vegetatorisch. Also die Sache mit den Bäumen. Also das fand ich auch nochmal sagen wir mal beeindruckend, also wie da wirklich deutlich wurde, wie dieser Borkenkäfer wütet. Und dann kam ja auch noch ein Feuer dazu, wahrscheinlich bedingte das eine das andere, die Bäume ganz trocken und abgestorben und dann fangen sie an zu brennen, vielleicht war es auch Brandstiftung. Das sah schon ziemlich trostlos da aus. Früher konnte man da so durch den Wald fahren, jetzt ist da einfach alles kahl. So, schon krass. Und ja, das ist natürlich auch nochmal So ein Klimawandelsymptom, ne? Ganz klar. So viele Dürren, hat der Baum keine Kraft mehr, den Borkenkäfer, die Larve da rauszudrücken und dann wird er halt von innen aufgefressen. So. Naja, das auf jeden Fall an der Stelle. Trotzdem hat es Spaß gemacht, mit so einer CO2-Schleuder da hochzufahren.
Sehr gut.
Ja, war gut. Ja, aber Sachsen-Anhalt, ne? Wir sprachen ja letztens schon mal über Sachsen-Anhalt. Und irgendwie muss ich auch sagen, also Wernigerode irgendwie ganz hübsch, sieht irgendwie ganz schnuckelig aus, so auch diese Altstadt und so, haben auch ein Schloss und so was. Aber ich habe mich da nicht wohl gefühlt. Ich dachte so, du bist hier in Feindesland. Also auch was die neuesten Umfrageergebnisse angeht, die haben sich ja noch mal radikalisiert im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Jetzt sind wir schon über 40%. Und ich dachte dann so wirklich, auch während dieses Stadtfestes, wo wir da so lang gingen, du bist einer von denen. Das war schon nicht so schön. Das hat mich irgendwie so mitgenommen, dass ich sogar am Tag drauf davon geträumt habe, von einer Welt, in die von der AfD regiert wird.
Ja, da träumen 40% der Leute in Sachsen-Anhalt auch von.
Ja, aber bei mir war es ein Albtraum. Und das ging so, dass da ein Abi-Jahrgang war, der dann sozusagen unter AfD-Regierung zum Abi gekommen ist. Und die hatten dann das Abi-Motto, Blau macht schlau. Oder Just at Blue. Ich bin mir nicht mal ganz sicher, was das beides, was von beiden es war. Manchmal vielleicht auch beides, ja. Einfach blau hinzufügen, so nach dem Motto. Ja, also irgendwie nimmt mich das dann doch jetzt mehr mit, als ich das eigentlich wollte, dieses ganze AfD-Ding. Weil es irgendwie schlimmer wird und immer eklatanter. Also, ich freue mich gleich schon auf deinen Schlusssatz. So. dieser Folge. Ja, aber dazu, das zum Harzer Brockenbahn kann ich sehr empfehlen, macht Spaß. So.
Okay. Apropos Brocken.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, ich an Vatertag, also am Donnerstag, haben wir einen Ausflug gemacht. Wie immer ein Überraschungsausflug für mich, weil wir ja immer am jeweiligen Tag des anderen sozusagen einen Ausflug für die Person planen. Macht das Sinn? Egal. Aber Wetter war ja so nicht so, also eher so richtig beschissen. Deswegen musste die eigentliche Aktivität, die ich auch immer noch nicht weiß, weil vielleicht nächstes Jahr oder keine Ahnung, verschoben werden. Und eine Indoor-Aktivität musste rausgesucht werden. Und dann ist meine Frau mit mir und meinem Sohn bouldern gegangen. Deswegen Brocken.
Ich hab's jetzt auch verstanden.
You see what I did there, ne? Mhm. Und ich war noch nie bouldern.
Ja.
Vorher. Und
da bin ich jetzt mal gespannt, wie du das fandst.
Ja, genau. Also, ich hatte gemischte Gefühle zum Bouldern oder zumindest zu dem, was ich mir unter Bouldern vorgestellt habe. Formulieren wir es mal so. Weil grundsätzlich bin ich ja durchaus, meine Frau sagt ja immer liebevoll, so eine Bergziege. Also wenn wir irgendwie so irgendwo sind, wo so Berge oder so Klippen oder so, ich kletter erstmal auf alle drauf. So, ja. Erstmal draufklettern und dann ist man ja erstmal da und dann erstmal so gucken. Oder auch so Mauern in so Ruinen und so. Ich kletter einfach. Also ich kletter eigentlich immer noch verhältnismäßig gerne für mein Alter. So. Und dann müsste man jetzt ja meinen, ja, bouldern, geil. Mhm. Aber ich dachte immer, bouldern ist so eine richtige, wie soll ich das ausdrücken? So Slacklining für Kletterer. Ich dachte ja,
das
nämlich
ist auch
immer,
Affin, sagen wir mal.
Ja, ne, also über was für andere Leute in dieser Boulderhalle waren, können wir gleich auf jeden Fall auch nochmal reden. Aber ich dachte immer, man ist die ganze Zeit nur so ganz, ganz knapp über den Boden und klettert eher so in der Horizontalen. Ja. Ne? So. Also eher so von links nach rechts sozusagen.
Gibt's auch, aber.
Ja. So. Aber also so ist das ja nicht. Also es geht ja schon tendenziell eher nach oben und ich finde ja auch, und man ist ja dann auch, wenn man oben angekommen ist, auf so einer Route, sage ich jetzt mal, auf einer Höhe, wo man das Gefühl hat, man ist irgendwo hochgeklettert.
Ja. Manchmal muss man auch bei manchen Boulder-Wänden oben rausklettern, zum Beispiel gibt es auch. Mhm. Das steigt, ja, egal.
Ja, und jetzt waren wir auf jeden Fall da und dann habe ich gedacht, gut, dann schauen wir uns das jetzt mal an so und mein Sohn ist einfach auch direkt sofort bam an die erste Wand da einfach los so ohne Not und so. Und ich dann auch und ich muss sagen, ja, macht Bock, weil es halt einfach klettern und so.
Ja.
Und aber was ich aber sagen muss, ich bin halt natürlich viel zu alt, viel zu fett und viel zu nicht fit dafür, weil einfach so nach, keine Ahnung, nach 45 Minuten oder so war ich einfach, ich war so am Ende. Also, weil das ist ja dann auch einfach wieder alles so, also das sind ja alles dann so Muskelanstrengungen, die du ja im Alltag nicht es hat so weh getan.
Ja.
Alex präsentierte gerade seinen Unterarm, genau, ne, weil man ja viel so über Greifkraft halt regeln muss und die hat man ja nicht, weil was muss man denn sonst so greifen im Leben? So.
Maus.
Und dann kommt ja, Ne? Und dann kommt ja noch dazu, dass überall da, wo es dann auch so darum ging, sich irgendwie noch so hochzuziehen oder so, muss ich ja 1-2 Kilos mehr in Bewegung setzen.
Ja, ja.
Als so der 0815 Boulder-Typ. Weil ich sag mal so, das Schwerste an so einem standardmäßigen Boulder-Hallentyp ist ja sein Dutt.
Ja, richtig. Sein Man-Bun.
Oder seine,
ja.
Oder seine Dreadlocks oder so.
Ja, ja, solche gibt's da auch, genau.
Also ich habe auf
die
jeden
sind
Fall.
Ja, wirklich solche Hämpflinge, ja.
Also ich habe mir auf jeden Fall gedacht, ja, in diesem Kontext bin ich Mitte rechts. Politisch.
Ja, ja. Ja, das stimmt.
Und wir waren schon in einer Boulderhalle in Gelsenkirchen.
Oh, ja.
Und selbst da sah es aus wie Münster.
Ja.
Also ist schon witzig. Aber hat auf jeden Fall hat Spaß gemacht und hat auch, fand ich, ganz gut geklappt. Also ich weiß nicht, ist das in allen Boulderhallen so, dass es Schwierigkeiten von 1 bis 10 gibt? Ist das so genormt?
Das ist nicht ganz genormt, nee. Nee.
Okay, gut.
Die haben manchmal auch einfach nur Farben, manchmal haben sie irgendwelche besonderen Begriffe dafür. Ist unterschiedlich, ja.
Ah, okay, gut. Dann hilft das nicht. Ich kann auf jeden Fall sagen, das Schwierigste, was ich geschafft hatte, war eine 4.
Das ist aber wirklich gut.
Ja, also da auch genau nur eine, weil alle anderen gingen nicht, aber eine habe ich geschafft und da muss ich auch sagen, so aus der Kalten sozusagen, war ich schon ziemlich stolz auf mich.
Ja, wow. In unserer Boulderhalle gehen, glaube ich, die Schwierigkeiten von 1 bis 8. Ja, und da mache ich aktuell auch immer so 4. Also, ja. Gut.
Also, da ging es offiziell bis 10, aber ich glaube, das Schwierigste, was ich gesehen hatte als Zahl, war eine 9.
Mhm. Ja.
Und die habe ich mir auch angeguckt und habe gesagt, ja gut, aber die gibt's
ja.
Das ist ja physikalisch gar nicht möglich.
Da brauchst du so Spider-Man-Hände, so einfach. Das ist ja gar kein Griff. So.
Ja.
Ja.
Genau, also so eine 9 ist, da sind so 5 stecknadelgroße Punkte an der Wand. Und dann sagen die, have fun, Bruder.
Ja, genau so. Ja.
Ja.
Nee, aber geil. Ja, cool.
Ja. Also ist auf jeden Fall cool. Und wie gesagt, mir tat halt wirklich, also an dem Tag, ich hatte auch die Befürchtung, dass ich Muskelkater des Todes haben werde. Das hatte ich aber tatsächlich nicht. Also mir tat den ganzen Tag über eigentlich dann so dieser Unterarmbereich da halt so weh, von dieser Überbelastung sozusagen. Und das hörte dann aber irgendwann auf und dann hatte ich am nächsten Tag da kein Problem. Aber es hat wirklich Spaß gemacht, das werden wir auf jeden Fall nochmal machen.
Ja.
Cool. Und was halt jetzt auch ganz cool war da in dieser Boulderhalle, ich weiß nicht, ob das auch so Standard ist. Meine Frau ist jetzt ja nicht so, ist nicht geklettert aus primär Höhenangstgründen, glaube ich. Und
ja, das muss man sich auch erstmal trauen. Das geht und dann ja teilweise so bis 3 Meter hoch und das ist schon.
Ja, und das und ich meine, das manche, ich meine, klar, das sind diese Matten da drunter
ja,
und so, ne?
Aber
ich habe mir halt auch schon mal so gesagt, ganz ehrlich, wenn ich jetzt hier oben bin und jetzt einfach runterfalle, ne, da macht die Matte aber jetzt auch den.
Ja, ja. Nicht mehr so. Das ist mir auch schon mal passiert, dass ich dann da oben irgendwie hing und den letzten Griff nicht gepackt gekriegt habe und dann so wirklich von oben runtergeknallt bin auf die Matte. Das ist dann auch schon.
Ja,
hoch.
Und, sag mal, wenn du dann so Fuß voranfällst, dann geht's ja wahrscheinlich noch. Aber ich denke mir, das kann ja aber auch mal passieren, dass du so in Rückenlage gerätst oder so beim Fallen.
Ja.
Würde ich wohl auch Abstand von nehmen wollen.
Ja. Und auch bei den höheren Routen gehe ich dann auch mittlerweile dahin und kletter dann auch teilweise wieder runter. Also da sind dann so Griffe daneben zum Abklettern.
Ja,
Also einfache Griffe zum Abklettern, damit man nicht von ganz oben runterspringen muss. Einfach, ja.
Ja.
Aber ja, ist ein Spaß. Ist ein cooler Sport.
Cool, ja.
Ja, machen wir gerne. Also wir gehen ja mittlerweile hier fast jedes Wochenende einmal hin, weil erstens ist es eine gute Aktivität, auch mit Kind, weil mein Sohn da auch mega Spaß dran hat und da jetzt auch in unserer Boulderhalle richtig viel auch so Kinderbereiche sind, so mittlerweile fast zu viel. Die haben da jetzt sogar so eine richtige Spielecke mit Spielen und Malbüchern und allem Möglichen. Und man denkt sich, ja komm, das Kind soll jetzt auch ein bisschen toben hier, ne? Also, aber nee, der macht das auch gerne und das Bouldern ist das Gute, das kann man halt auch machen, wenn man mit Kind unterwegs ist, weil das macht ja jeder nur für sich. So, das Top-Rope-Klettern geht halt nicht, weil da ist man ja gesichert. Da muss ja der eine den anderen sichern. Und das geht dann halt nicht, wenn du gleichzeitig auch noch ein Auge auf das Kind haben musst. So. Aber das würde ich auch gerne mal wieder machen. Also das.
Ja, das haben wir jetzt auch schon auf dem im Auge. Wir haben jetzt das erst mit dem Bouldern zuerst gemacht.
Ja.
Weil mein Kurzer sich ja so eine passagenweise Höhenangst auch zusammen fantasiert, sage ich jetzt mal.
Ja.
Also da bin ich mir, also es gibt ja Situationen, da ist er in Situationen, wo er Höhenangst haben müsste, da hat er halt gar keine Probleme, also jetzt da der in dieser Boulderhalle nicht ein einziges Mal auch nur den Hauch von es ist mir zu hoch oder irgendwie so.
Mhm.
Und stellenweise aber dann in so Höhen, die nicht hoch sind, so nach dem Motto,
ja
ich habe Angst, ich habe Höhenangst. Ich so, du lügst.
Du lügst einfach, genau.
So, ne? Und
demnächst wieder im Moviepark auf so ein komisches Riesenkarussell.
Ja, genau. Also, ja. Seine Einschätzung von Dingen, vor denen er Angst hat und nicht, das ist geht einiges ein bisschen schief. Naja, das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und da waren wir noch danach, weil wir dann doch relativ schnell ja dann alle ausreichend kaputt waren, waren wir noch was essen und dann haben wir noch einen Abstecher gemacht, wo wir jetzt schon in Gelsenkirchen waren, ins Schloss Horst in Gelsenkirchen.
Mhm.
Das ist auch, ich weiß nicht, ob das schon länger so ist, das ist auch ganz nett. Da haben die so praktisch den Keller in so ein Museum umgebaut, der dann so, das fängt so an mit, wie die da so die archäologischen Sachen aus dem Mittelalter, sag ich jetzt mal, gefunden haben. Und dann macht man praktisch so eine Zeitreise ins Mittelalter. Und dann ist das, und aber halt so auch wieder so sehr, man kann so alles anfassen und damit so Handbohrern in so Holz reinbohren und so. Also auch ganz, ganz, ganz spaßig und freier Eintritt. Muss man ja lobend erwähnen. Mhm. Und jetzt auch nichts riesig, also lohnt es nicht da, wer weiß, wie hinzufahren. Aber wenn man da ist, kann man sich das gut und gerne mal angucken.
Mhm.
Und auch mal so eine Dreiviertelstunde, Stunde kann man sich da gut aufhalten. Shoutout an
Horst. Hat auch ein paar Horst Jahre gedauert meines Lebens, bis ich gecheckt habe, dass die Horster Straße in Bottrop nicht nach irgendeinem Horst benannt ist, sondern halt die Straße nach Gelsenkirchen Horst ist. Ja. Gut. So viel zu Activities. Oder ist noch was? Ja,
nee, mein Wochenende war voll. Das war jetzt übrigens erstmal nur der Donnerstag. Dann waren wir ja Freitag sinnfreierweise arbeiten.
Ja.
Hatten wir ja drüber gesprochen. Am Samstag war ich auf dem 40. Geburtstag vom Kollegen. Das war auch witzig.
Geht jetzt los, ne? Dass Leute 40 werden.
War schon nicht der Erste auf jeden
Fall. Ja, okay.
Dann bin ich spontanerweise meinem Ruf als Cineast gerecht geworden. Weil auf dem Geburtstag kam dann der gute Simon zu mir und sagte, hier, wie sieht's aus? Wir hatten ja Anfang des Jahres mal kurz über Kill Bill, The Whole Bloody Affair gesprochen, weil ja Tarantino jetzt es doch geschafft hat, eine Schnittfassung in die Kinos zu bringen, die beide Teile zusammen hat.
Mhm.
Also nicht geteilt in Kill Bill Volume 1 und Volume 2. Ja, und dann hat der Simon gesagt, ja, es gibt noch eine Vorstellung. Morgen um 11 Uhr morgens in der Lichtburg im Originalton auf 70 mm analog. Und 4 Stunden irgendwas, ne?
Ja.
Und ich so, na klar, gehen wir dahin. Karten gekauft und dann ab geht's. So.
Und das nach dem 40. Geburtstag.
Ja.
Nächsten Tag früh raus. Ja.
Mhm.
Okay.
Und 40. Geburtstag. Und es gab hier auch Schnaps und so.
Also, ja.
Ich war doch überrascht, dass ich da um 11 Uhr im Kino saß.
Aber vielleicht braucht man auch so einen leichten Dusel, wenn man so einen Tarantino-Film guckt. Das ist ja vielleicht auch ganz passend eigentlich so. Ja. Und wie gestaltete sich das? Also was heißt 70 Millimeter? Ist das dann irgendwie schmal oder
nee, Film? Also,
ist das wirklich eine Filmrolle? Oder
erklär, genau,
also, erklär mal, du Cineast.
Pass auf. Gemeinhin ist es ja heutzutage so, dass Filme keine Filme im Wortsinn mehr sind, sondern ja eben digital abgespielt werden. Also da drückt einer auf Play und dann geht der VLC-Player auf im Kino und dann läuft der DVD-Rippe. Ne? Also so kann man sich das vorstellen.
Ja.
Und das war aber ja nicht immer so. Früher mussten ja Filme auf Filmrollen gemacht werden und dann auch über Projektoren abgespielt werden. So. Und es gibt gemeinhin drei Größen von Filmrollen, nämlich 18, 35 und 70 Millimeter. Mhm. Und das ist eben die Breite des Filmrollenbandes sozusagen. Des Films, genau. Und im Prinzip kann man sich das vorstellen, je breiter, desto mehr Information passt auf eine Stelle sozusagen. Also das heißt, je breiter das Band, desto besser das Bild.
Okay.
In Relation zu Rolle. So. Und das, bevor dieser ganze Digitalisierungsprozess eingesetzt hatte, war so 35 Millimeter war so der Filmstandard. Also alles, was man so früher gesehen hat, war auf 35 Millimeter Film. Und nur so diese absoluten Monumentalstreifen und so. Also so dieser klassische Sandalenfilm, die ja damals schon so die AAA-Produktion waren, die waren auf 70 Millimeter Film. Und jetzt so diese Filmemacher-Riege, so Tarantino, Christopher Nolan auch und so, die sind jetzt wieder dabei, zurückzugehen von diesen ganzen digital produzierten Sachen auf, wir machen das auf 70 Millimeter, wir filmen das auf 70 Millimeter. Problem ist, es gibt nahezu keine Kinos, die das abspielen können noch. Das heißt, die machen das auf 70 Millimeter, dann digitalisieren die das und dann kommt das wieder in den VLC-Player. So, jetzt ist es aber ja so, dass wir in Essen eines der renommiertesten, größten und traditionellsten Lichtspielhäuser Deutschlands haben, nämlich die Lichtburg. Mhm. Und die haben natürlich so einen Projektor für 70 Millimeter.
Noch irgendwo im Keller stehen.
Filme. Und deswegen können die das zeigen. Und deswegen lief diese Version, wie sie jetzt da lief, auch in Deutschland in genau drei Kinos. In der Lichtburg, irgendeins in Berlin und irgendeins in Karlsruhe.
Ja.
Krass. Und geil. So wie ich das mitverfolgt habe, und es gibt von dieser Version keine digitale Version. Weil Tarantino halt gesagt hat, so, wenn wir das jetzt hier machen, machen wir das richtig. Und wenn die Kinos das nicht haben, dann mögen die sich verpissen.
Ja. Aber der ist ja nicht analog gefilmt, oder? Also das heißt, die haben das dann sicher, dann wahrscheinlich von dem digitalen Bild auf ein analoges Filmmaterial übertragen,
oder? Der technische Prozess da jetzt war,
oder weiß ich nicht. Oder hat er damals auch, aber das geht ja nicht, das ist ja so viel mit Post-Production und so. Das muss ja erst nachträglich dann da drauf sagen.
Also ich keine Ahnung, wie da der Technik. Also es ist auf jeden Fall, das weiß ich jetzt nicht, ob das auch dann so passieren kann. Also du hattest stellenweise tatsächlich so diese typischen oldschooligen, es ist auf Filmrolle gefilmt Sachen, dass man mal so einen Strich irgendwie hatte oder so was wir aus Fight Club gelernt haben, dieses Pjung, du musst die Rolle wechseln, Warn, blinken da und so. Das war auf jeden Fall, also wie das dann genau.
Wie er das dann übertragen hat, ja, gut.
Da bin ich überfragt. Naja. Ja, und nichtsdestotrotz, Kill Bill, erstmal guter Film. Da war jetzt auch tatsächlich nicht viel in Anführungsstrichen anders als in den beiden Teilen für sich. Also, das heißt nicht irgendwie so ein kompletter Director's Cut, irgendwie so wie jetzt hier, was weiß ich, bei Justice League oder so, wo der praktisch ein neuer Film ist. Irgendwie, ich habe nachher gelesen, ein paar Kameraeinstellungen und so waren wohl ein bisschen anders. So, da hat er also andere Versionen genommen als die im ursprünglichen Film war, aber jetzt auch
nicht. Das merkst du ja auch nicht. Ja.
Also, wenn man jetzt wahrscheinlich am Tag vorher sich Kill Bill Volume 1 und 2 nochmal angeguckt hätte,
so dann. Zur Vorbereitung. So, bin ich vorbereitet, den Film nochmal zu gucken.
Genau. So, und dann gibt es ja diese Anime-Szene da im ersten Teil mit Oren Ishii. Mhm. So ihre Origin-Story, der ist halt länger. Da ist noch ein bisschen drumrum. Und so ein, zwei Dinge sind einfach rausgeschnitten worden, weil du die praktisch durch diesen Übertrag dann nicht mehr, weil es keinen Übertrag gibt, brauchst du die sozusagen nicht mehr so formuliert. Ansonsten aber trotzdem noch cool und auch einfach mal wieder cool, ein Tarantino im Kino halt zu sehen. Vor allen Dingen, weil das ja auch einer der Tarantino-Filme ist, der halt auch ja, ballert, sage ich jetzt mal.
Ja.
Ach ja, genau. Und diese Szene in diesem Teehaus, die ja im Original, diese Kampfszene, die im Original ja in Schwarz-Weiß ist, weil damals Angst vor Indizierung, die ist da in Farbe.
Mhm. Also viel Blut.
Ja, und nicht nur schwarz-weißes Blut, sondern
genau.
Viel Blut, Organe, dies, das.
Ja.
Was man so braucht. Ja. Genau.
Krass.
Nee. Hat Bock gemacht. Dann, ja, im englischen Original auch ohne Untertitel. Mhm. Tendenziell okay, weil der Film jetzt ja auch nicht so super dialogintensiv ist. Und man ja wusste, worum es geht. Nur wie immer, die Szene mit den Texanern, die hätten halt auch, keine Ahnung, Koreanisch sprechen können. Verstehst du genauso viel? Also, ja. Was auch immer die meinen, was Englisch ist, hat da wenig mit zu tun.
Wird ja, da nicht auch Japanisch klar. gesprochen? Das war dann aber schon untertitelt, ne?
Das Japanische ja, war halt ja, Englisch ja, untertitelt, ja, ja, ja klar.
Ja.
Ja. Und was wir dann auch festgestellt haben, also ich meine, es gab zwar eine Pause, aber so 4,5 Stunden auf so einem Kinosessel ist auch jetzt, sind wir auch nicht mehr in dem Alter für.
Ja, das muss man auch sagen, die Lichtburg-Stühle sind jetzt auch nicht die geilsten.
Nee, also, das ist halt auch ein renommiertes,
altehrwürdiges Kino. So.
Ja,
ich habe da mal irgendeinen Marvel-Film geguckt, auch oben auf der Tribüne und auch Beinfreiheit ist da nicht. So. Und ich bin jetzt auch nicht der größte Mensch.
Echt, das finde ich ist. Ja. Eigentlich ganz angenehm. Ich meine, wir hatten jetzt wirklich Glück. Es gab noch so zwei gute Plätze, wirklich auch da in dieser Loge oben und zwar direkt am Balkon sozusagen. Ja. Das war ganz gut.
Okay.
Beinfreiheit hatte ich keine Probleme. Ja. Und was, aber das
dann aber ist auch schon so ein tolles Theater. Ich habe da ja auch mal.
Ja, das auf jeden Fall.
Ja. Steve Hackett gesehen.
Und aber auch diese kleinen Details. Ne? Also, wenn du da ein Getränk kaufst, bekommst du halt eine 0,4 Liter Glasflasche und nicht so ein 1,5 Liter Eimer für 39 Euro.
Genau.
Wo sich innerhalb nach der Werbung schon so dieser Pappstrohhalm drin aufgelöst hat.
Ja. Und dieser ganze Art Deco-Stil da in diesem Gebäude ist schon schick. Kann man schon machen.
Hat schon was.
Glaubt man gar nicht, aber ja.
Ja, ist so. Lichtburg, Empfehlung. Einfach mal hingehen. Also ich war da jetzt auch schon echt super lange irgendwie nicht mehr irgendwie so. Ich glaube, man müsste da vielleicht auch noch mal einfach dahin gehen, statt Cineplex deiner Wahl für, wenn man ins Kino geht. Ich glaube, am Ende zahlt man da vielleicht 5 Euro mehr, aber hat irgendwie doch eine coolere Experience, vor allen Dingen, weil man jetzt nicht mehr jede Woche ins Kino rennt. So,
dann kam ich ja dann Samstagabend wieder aus dem Harz. Auch übrigens ein bisschen viel. Also Freitag hinfahren und Samstag zurück ist für die Strecke ein bisschen viel. So, aber ging halt nun mal nicht anders, weil Sonntag kam ja hier noch ein bisschen Kinderbesuch für meinen Sohn. Der ist übrigens auch in so einem Alter, wo wir ihm einfach eingeredet haben, er hätte Sonntag Geburtstag. Das war auch ganz praktisch. Da kam dann der Kinderbesuch und dann hatte er an dem Tag erst Geburtstag. Sonst hätten wir ihn ja nur verwirrt, weil am Donnerstag, ja, egal. Auf jeden Fall habe ich es dann genau rechtzeitig geschafft, ihn ins Bett zu bringen. Wie auch immer, weil er hat ja die ganze Fahrt gepennt und dann ist er trotzdem noch danach ins Bett gegangen. Das fand ich schon mal sehr, sehr angenehm von ihm. Vielen Dank dafür. Denn dann konnte ich Samstagabend schön auf der Couch ESC gucken. Eurovision Song Contest war mal wieder. Und ich als euer Musikjournalist habe das natürlich verfolgt und hier auch nochmal so ein paar Highlights, Infos und vor allem auch so ein paar Gedanken und Kommentare zu den einzelnen Songs so für euch da draußen. So. Das Ganze war ja, fand ja in Wien statt, der Eurovision Song Contest, weil da in Österreich halt letztes Jahr gewonnen wurde. Und da waren diesmal schon ein paar gute Sachen dabei. Es war ja im Vorfeld wieder sehr viel Politik drumherum, von wegen Israel-Teilnahme. Und dann haben sich auch einige Staaten dagegen ausgesprochen, daran teilzunehmen. Ich glaube, Niederlande waren dagegen, Schweden, glaube ich, auch und Spanien und noch irgendwer. Ungarn hat auch gesagt, wir nehmen nicht teil, weil die sind da alle zu schwul. Also genau Zitat, ne? Das war jetzt also nur übersetzt. Ja, andere Staaten waren halt ausgeschlossen, dies, das. Das aber ist halt, da haben alle anderen schon drüber geredet. Ich wollte jetzt einfach mal dieses Musikevent nochmal so aufgreifen, wie es eigentlich sein soll, wie ich finde. Von mir aus soll da alle dabei sein, auch Australien, so nach dem Motto, einfach mal Musik, so. So, und das ist ja auch immer deren Motto. Und irgendwie habe ich da ja so ein Spleen für diesen Eurovision Song Contest. Ja, genau. Und da habe ich ein paar Gedanken mir zugemacht. Dein Erzfeind Thorsten Schorn hat das Ganze kommentiert. So, Peter Urban ist ja in Rente gegangen und er macht das ja.
Ein Grund mehr, das nicht zu gucken.
Ja, genau, aber der hat das auch wieder gut gemacht. Ich mag den ja, ich habe ja nichts gegen den, der hat mir ja nie was getan, sondern tatsächlich irgendwie so meine Jugend begleitet bei 1Live. Ganz tolle Bühne mal wieder. Das ist ja immer top-notch. Also die Bühne ist ja immer genau das, was technisch gerade das ist, was möglich ist. So, das hat auch hier Thomas Schmidt von Baywatch Berlin letztens nochmal gesagt. Das ist immer, also die, weil der kennt sich ja auch so mit Show und so, Showbiz. Und das ist immer das, was gerade technisch möglich ist. Und das war schon wieder beeindruckend. Sehr cool war auch das Medley, was so zwischendurch mal gemacht wurde, von besonderer ESC-Lieder mit den ikonischsten ESC-Stars. Da waren zum Beispiel Lordi wieder dabei, dann die genannte Erika Fickmann, die letztes Jahr dabei war. Mats Mutzke war auch dabei und die haben dann so alte Gewinnerlieder gesungen. So, das war eigentlich ganz cool. Das war dann in dieser Pause, wo dann alle Acts vorbei waren und dann gevotet wurde. Die Moderation war von Viktoria Swarovski, also die mit den Edelsteinen. Und Michael Ostrowski, das ist irgendwie ein Schauspieler und Moderator. Das war ein bisschen hölzern. Da habe ich mich gefragt, warum hat man, wenn man schon in Österreich ist, nicht Miriam Weichselbraun genommen? Weil es ist ja die Moderatorin von Viva und MTV, in die wir damals alle verknallt waren. Habe ich dann nachgeschaut, die hat 2015 moderiert. Also nicht nochmal. Also, das hätte ich noch besser gefunden, aber egal. Also, ganz interessant. Und ich habe jetzt noch so ein paar Kommentare zu den einzelnen Liedern. So, hier einfach mal so durchgehend, so nach Startnummer. Es waren ja insgesamt 25 Acts und ich mache das ja aber im Schnelldurchlauf, sobald ich meinen Frosch im Hals wieder verloren habe. Dänemark hat angefangen mit Sören Torpegard Lund für irgendwas Dänisches, war öde. So, Deutschland direkt als zweites, Sarah Engels, die kannte man ja noch von DSDS, die war ja mal mit Pietro Lombardi zusammen, genau, und so. Und
manche kennen sie auch, weil sie die Schlampe ist und jemand anders der normale Mensch.
So, irgendwie so. Ja, aber ich konnte die sowieso noch nie so richtig leiden. Und der Song Fire war auch genauso generisch wie der Titel. Also wirklich so ein richtiger, einfach so ein Pop-Musiktitel, der.
Ja, und wir haben ja ordnungsgemäß wie jedes Jahr wieder voll reingeschissen.
23, Platz 23, ja, genau. Es gibt viele, viele öde Songs, die wesentlich höher gekommen sind. Das liegt einfach daran, dass keiner Deutschland mag. Aber der Song ist auch zu Recht einfach abgestraft worden dafür, dass er einfach schlecht war. So, einfach nichts Besonderes. Und wenn man da 25 krasse Acts vorgeballert bekommt, dann ja, kannst du halt mit einem mittelmäßigen, generischen Song nichts reißen. Ist ganz klar. So. So, Israel ist dann mit Noam Bettan aufgetreten. Der Song hieß Michel und das war so eine Mischung aus Französisch, Englisch und Hebräisch. So, der hat tatsächlich Platz 2 belegt und da habe ich mich auch schon wieder gefragt, wie ist das möglich gewesen bei der Stimmung gerade so in ganz Europa, ob da nicht irgendwo, sagen wir mal, vielleicht manipuliert wurde oder so, ich weiß es nicht. Platz 2 fand ich schon komisch. So. Belgien, Interpret Esila, Dancing on the Ice, wirkte so ein bisschen wie Billie Eilish-mäßig. Albanien, Alice mit Song Nan. Der Refrain klang so ein bisschen wie so ein Track aus dem König der Löwen, so. Und der Gesang so ein bisschen wie ein albanischer Sam Smith. So, ein bisschen hoch, so Kopfstimme, naja. Griechenland hatte so eine Nummer, die hieß Ferto. Gangnam Style auf Griechisch. Dann kam die Ukraine. Leleka mit Ritnim. Also viele haben auch in der Landessprache gesungen, was ich eigentlich immer schön finde. Ich finde, das könnte auch mal einfach eine Regel sein, dass alle einfach in ihrer Landessprache singen.
So. War das nicht früher eine Regel?
Kann bestimmt, kann sein, ja.
Als es noch der
Grand Prix de Revision de la Chanson.
De la Chanson war. Genau.
Ja, mit 12 Points. Ja. Fände ich einfach mal gut, damit man auch so einfach mal so Stimmung bekommt für die Sprachen, die einfach innerhalb von Europa einfach gesprochen werden. Der Ukraine-Song hatte so eine Baummetapher die ganze Zeit, so von wegen, die Wurzeln sind noch da und es wächst bald wieder und irgendwie sowas, ne? So Hoffnung, Baum, sowas. Dann Australien, ich wusste gar nicht, dass das zu Europa gehört, aber die sind ja anscheinend immer dabei, hatte eine alte Bekannte, nämlich Delta Goodrem. Die hat auch durchaus früher schon so ein paar Songs gehabt. Lost Without You kennt man, glaube ich. Der Song hieß Eclipse und war auch eher öde. So, auch wenn sie sich irgendwann später an so einen Flügel, also einen riesigen Flügel gesetzt hat und so, war eher langweilig. Serbien, Lavina hieß die Band. Der Song hieß Krasjmene und das war so Metalcore, Proc-Metal. Das Problem dabei ist, also erstmal cool eigentlich, so mit ziemlich viel so Shouting, Screaming-Gesang und so. Das Problem ist, das geht bei 3 Minuten nicht. Und die Regel ist ja, die Songs dürfen nicht länger als 3 Minuten sein. Und Prog-Metal ist bei 3 Minuten ja noch nicht mal aus dem Intro raus, so eigentlich normalerweise.
Längst gehört?
Lavina, hier ist die Band. Und Krajmene ist der Song. K-R-A-J-Mene. So, kann man mal anhören. Ist ziemlich metalig. Ja. Malta hatte Aidan dabei. Bella hieß der Song, war langweilig. Tschechien, Song Crossroads war auch langweilig. Und dann kam der Gewinnersong. Bulgarien mit Dara. Bangaranga. Das hat ja mittlerweile jetzt auch schon jeder irgendwie mal mitbekommen, dass die gewonnen hat. Und das war durchaus ein interessanter Song. Also ganz interessante Breaks, verschiedene Stile, verschiedene Geschwindigkeiten auch, was man nicht so häufig hat eigentlich bei Popmusik, ne? Dass so mal ruhig, dann mal wieder ein bisschen fetziger und so, alles zusammengemixt. Coole Bühnenperformance mit so Zombies und so. Und die ist auch so der größte Popstar in Bulgarien, habe ich auch gehört. So.
Bulgarische Nina Chuba, habe ich gehört.
So, habe ich auch gehört. Und sieht auch tatsächlich so aus. Letztens gerade noch mal ein Foto gesehen, die sieht einfach wirklich so aus. Also das ist, die hätten wir mal da hinschicken können. So, die hätte das, glaube ich, gerissen. Könnte aber auch ein Sommerhit werden. Also so schlecht nicht. So, Dr. Pop hat das auch ganz positiv bewertet, den Song.
Ja, und Friedrich Merz hat gesagt, das wird Sommerhit.
Wenn der das sagt, so.
Wer soll es besser wissen als er?
Ja, der hat aber auch European Song Contest gesagt. Also
gut.
Kroatien Interpret Lelek Song Andromeda, tja, langweilig, habe ich auch geschrieben. Vereinigtes Königreich, Look Mom, No Computer hieß der Interpret und der Song hieß 1, 2, 3. Wirkte ein bisschen aus der Zeit gefallen, vor allem, weil die in der Bühnenperformance die Computer, die da so dargestellt wurden, irgendwie so Röhrenbildschirme waren, so, hä? Und, aber irgendwie die ganze Zeit so, if only there was a language to, keine Ahnung, also irgendwie, und dann fängt er an mit 1, 2, 3, keine Ahnung. Hat keiner so richtig verstanden, ist der schlechteste Song gewesen mit Platz 25. Die Briten, die reißen es ja nicht. Die sind auf dem, also in der Musikhistorie sind die absoluten Gewinner der Welt und beim Eurovision Song Contest können die nichts. So. Frankreich hatte Monroe am Start. Das war eine, also quasi so eine Opernsängerin, aber die war 17. So. Der Song hieß Regard und das ging schon krass ab. Das hatte schon echt, also so Zauberflöte-Vibes. So. Und das mit 17 Jahren ist schon heftig. So. Mhm. Aber gut, man war halt in Wien und da wollte man, glaube ich, so ein bisschen das Mozartige noch so ein bisschen da auch mit hintragen. So. Also so Pop-Refrain, aber dann auch richtig viel so Operngesang. So Ariengesang. So. Republik Moldau hatte einen schönen Song von Satoshi, Viva Moldova. Das war so eine Art Malle-Song aus Moldau. Irgendwie, der darum ging, mit immer so auch so spanischen Einbreaks.
Dass Moldau nur einmal im Jahr
ist. Genau, wie geil Moldau ist und dass doch alle einfach mal nach Moldau kommen sollen und nicht immer nur Malle. So. So, Finnland hatte was mit Geige, also krasse Geige. Auch, also mittlerweile müssen Geigerinnen und Geiger ja auch immer so krass performen, so auf der Bühne, wie man das so gleichzeitig hinkriegt. Seit Lindsay Stirling muss das ja irgendwie sein. Naja, war auf jeden Fall gut gegeigt, aber auch nicht fair geigt, die sind Platz 6 geworden. Polen hatte Alicia und der Song hieß Pray, das passt ja zu den katholischen Polen. Und das war dann erst so Gospel und dann so irgendwie moderner Beat. Irgendwie komisch, aber naja. Was haben wir noch? Litauen, gar nichts, habe ich geschrieben. Schweden, Felicia mit My System. Und das klang so ein bisschen wie Maggie Riley oder Mike Oldfield, Every Time We Touch. Aber in der Cascada-Version. So.
Ich wollte gerade sagen, in der hier.
Genau so, aber auch genau so. Es war eine richtige Techno-Nummer. Also 2004 wäre das ein super Hit gewesen. So, also richtig. auch mit Lasershow und so. Aber wollte keiner. Es war Platz 20. So. Ja. Zypern hat Antigone geschickt mit dem Song Yalla. Und das war quasi so eine zypriotische Shakira. So, die sah so aus und hat auch so performt. Und dann kommt Italien. Italien haben einen Typen geschickt namens Salvador da Vinci. Und der hat einen Song gesungen, der hieß Per sempre si. Und da habe ich gedacht, ach, also das war so ein Typ wie Rod González, von den Ärzten sah der aus. Ja. Und war auch so alt. Der war 57.
Ja. Ja.
Und da habe ich irgendwie gedacht, ach, irgendwie brauchen wir wieder mehr Italo-Pop in der Popmusik, in den Charts. Das ist so ein schöner Song gewesen. So, und
wo ist Eros Ramazzotti?
Wo ist er? Wo ist er denn? Ja, genau. Und das war so ein schöner Song und der auch so sympathisch gesungen und auch kein Schnickschnack, alles hier. Liebeslied und Per sempre si, sag für immer ja. Und ne? Also, war herrlich. Ich fand's toll. Ja. Ich habe überlegt anzurufen und das fanden viele auch. Platz 5. Norwegen hat Jonas Lof geschickt mit Ja, Ja, Ja. Ja, Ja heißt Leck mich am Arsch, aber immerhin hat es ein ganz gutes Gitarrenriff. Rumänien hatte eine Sängerin namens Alexandra Capitanescu und die hatte den Song Choke Me, was auch im Vorfeld schon irgendwie so ein bisschen skandalöse Sachen ausgelöst hat. Aber auf jeden Fall ging es da natürlich auch um metaphorisch Choke Me With Your Love, bla bla bla. Das war so Nightwish-mäßig. Also auch so Metal-Riffs und dann aber auch so Operngesang-Einlagen. Auch da wieder Zauberflöte am Start. So. Mhm. So, und das letzte war dann auch der vorletzte Platz, bei der vorletzten Platzierung, das war der Gastgeber, Österreich. Mhm. Cosmo. Und der Song hieß, das war der einzige deutsche Song auf Deutsch, der hieß Tanzschein. Und das fand ich toll. Den fand ich super. Das war so ein NDW-Song oder besser gesagt NÖW. Und ich fand den prima. Also der war so, es ging so im Prinzip darum, in Clubs sind nur noch so Testosteron gesteuerte Männer unterwegs, die nur Frauen aufreißen wollen, aber gar nicht mehr tanzen wollen, so in den Clubs. Und er stellt sich vor, er ist der Türsteher und er sagt, sie kommen hier nur mit einem Tanzschein rein, wenn sie vorhaben, hier zu tanzen. Haben sie einen Tanzschein, da muss ich streng sein. Und dann und auch so in so einem 80er NDW-Stil gesungen, so. So ein bisschen Trio-mäßig, so da-da-da-mäßig. Also, ich fand's gut, aber sonst keiner. Platz 24. So. Ja, das war ein schöner Ritt. Ich fand das toll, mal wieder.
Okay.
Ja. Ich weiß, ich bin da alleine, aber deswegen habe ich mir jetzt auch die Zeit dafür genommen, das einfach mal so runterzuholen.
Nö, also alleine bist du ja nicht. Also mögen ja ganz viele Leute diese,
ja, ich meine,
diese komische Veranstaltung.
Diese komische Veranstaltung. Ja. Es ist aber auch dieses Europa-Ding und so. Und naja, ich habe mich dann da hingesetzt mit meiner Tabelle. Gesagt, hier, ChatGPT, mach mir meine Tabelle. Hier mit den Ranglisten. Platzierung trage ich später selber ein und mach mir noch eine Spalte für meinen Kommentar. Dann habe ich mich da so hingesetzt und habe mir zu jedem Song, der so lief, meine Kommentare überlegt. Ja. Schön.
Ja, schön. Kriegt man so einen Abend ja auch mal rum mit.
Ja. Also hier, Böhmermann und Dingens hier, Olli Schulz, haben ja auch wieder kommentiert bei so einem Radiosender. Mhm. Also wenn da mal einer krank wird, ich würde mir anbieten. Ich hätte da Bock drauf. Naja. Ja.
Okay.
So. Jetzt musst du uns noch sagen, wo du hinfährst.
Ja, mache ich, aber noch nicht sofort, denn erstmal möchte ich nachdem hier nachträgliche Glückwünsche an deinen Sohn natürlich für den Geburtstag, muss ich meinem Sohn auch nochmal nachträgliche Glückwünsche aussprechen, denn der hat gestern, also heute am Aufnahmetag, seine erste Gürtelprüfung beim Judo bestanden. Er ist jetzt ein Ninja.
Herzlichen Glückwunsch. Ein Ninja.
Jetzt kann er alle umhauen. Aber jetzt gefährlich zu Hause.
Ja. Auf jeden Fall. Und das Schöne ist ja, er kann jetzt auch wirklich alle besiegen, weil Judo nutzt ja die Kraft des Gegners. So, egal wie groß und schwer jemand ist, am besten so, sogar, wenn er groß und schwer ist. Ja.
Ja.
Ja. Genau. Ja. Soweit habe ich es damals auch geschafft beim Judo.
Ja? Ah ja, okay. Ja. Er war auf jeden Fall stolz wie Bolle.
Ja, kann man auch sein. Ist schon cool. Ja,
finde ich auch. Okay. Ja, ich fahre ins Emsland. Genau genommen nach, ich glaube, Walsun oder so, oder heißt das? Und das ist ganz, ganz nah an der niederländischen Grenze. Also eigentlich wollten wir nach Holland, aber da, wo wir hin wollten in die Region, war das halt so das beste Ferienhaus, Preis-Leistungs-Verhältnis, bla blub. Und haben gesagt, in die holländischen Supermärkte kann man ja trotzdem gehen. So nach dem Motto ist ja dann direkt über die Grenze.
Ja.
Und da werden wir vor allen Dingen nach Slag Haarlem gehen. Das ist so ein Freizeitpark da in Holland, den wir uns angucken wollen. Und dann haben wir nochmal einen Safari-Park auf der Liste.
Mhm.
Und dann bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Hast du mir schon mal von Schloss Duncan erzählt?
Mhm.
Ja, hab das ich. Das ist da wohl auch in der Nähe.
Ja, okay.
Vielleicht.
Könnte hingehen, da, aber vielleicht erwarte nicht zu viel.
Ja, ja, vielleicht macht man da auch mal einen Abstecher hin, wenn uns nichts Besseres einfällt. Und wenn doch, ja, ansonsten.
Wenn man eine Zeitreise in die 90er machen will, dann kann man da hingehen.
Ja.
Zum Glück auch, was Preise angeht.
Ja. Okay, ja, das ist. Ja.
Aber Bargeld mitnehmen, meine die nehmen keine Kartenzahlung.
Okay, dann können wir da nicht hin.
Okay, ja. Cool. Ja, das kann man schön machen an so einem fast Wochen, Ferienwochenzeit.
Genau.
Ja. Pfingstferien.
Und dann werde ich mein Geburtstagsgeschenk auch einweihen. Ich habe ja so einen, ich sag mal, transportableren Reisegrill geschenkt bekommen zu Weihnachten. Hm. Der ist ganz cool. Das ist wie so ein Eimer.
Mhm.
So von der Größe her auch, ne? Da ist da oben der Rost drauf. Und dann hat er aber eine coole Kohleanzünde und so weiter Technik. Man macht das nämlich so. Man macht so, wie heißen diese Brennpaste, was man so vom Fondue kennt auch, so unten rein, zündet das an. Und dann kommt da so ein Zylinder drauf, wo man die Kohle reinmacht. Also auch sehr, sehr wenig Kohle sozusagen. Die machen wir da rein. Und dann hat das Ding noch so elektrisch so ein Lüfter, dass das dann halt, dass die Kohle auch schnell durchzieht, also die geht schnell an und der qualmt im Prinzip gar nicht so. Ich habe den schon mal in Action gesehen und man braucht halt, so, gerade für so wenig Leute braucht man ja nicht so viel Grillfläche und den habe ich geschenkt gekriegt, weil das fand ich cool, den nehmen wir mit und den probieren wir jetzt aus, weil vorher bin ich dazu noch nicht gekommen.
Toll, gut. Mach das.
Weil Wetter soll ja auch
Geilomate werden. Ja.
Geilomatisch.
Ja, wir haben eine große Fahrradtour vor, aber davon erzähle ich dann in der nächsten Folge dann. Ja.
So machen wir das.
Club der 86er habe ich noch.
Ich wollte gerade sagen, wir haben es hier auch gut festgequatscht.
Wir haben eine Stunde schon auf der Uhr und haben noch keine einzige Kategorie hier. Aber ich finde es, also das ist halt diese Zeit jetzt im Jahr, wo halt so viel los ist, also wo man so viel macht. Es ist halt wieder Frühjahr, es ist irgendwie wieder Unternehmenszeit, so. Club der 86er, ganz kurz, Robert Pattinson. Also Zauberer, Vampir und Batman.
Ja.
Kennt man.
So ist es. Okay, guter Typ.
Naja, vielleicht. So, dann. Manche sagen ja, Grüße an Marc Hofmann. Naja.
Ja, dann schieß mal direkt Klopper noch hinterher.
Jo.
Dann machen wir jetzt hier Schweinsgalopp durch die Kategorien.
Manchmal wird ja im Unterricht einfach mal eine Frage gestellt, die eigentlich gar nichts mit dem Unterricht zu tun hat. Sagen wir mal, manchmal, vielleicht auch meistens. Und da war letztens die Frage, Herr Batzke, sagen Sie mal, ist geplant, ein Schülerinternat hier zu bauen? Und ich so, hä? Wäre mir jetzt neu? Wollte es aber auch nicht sofort von der Hand weisen, weil ich dachte so an die Blockklassen, dachte so an die Berufsschulklassen, die ja teilweise von weit her kommen und dann Berufsschulunterricht haben, würde sich schon anbieten, auch auf diesem großen Gelände, was wir da haben, dass man da irgendwie nur so eine kleine Schlafstätte hinbaut, so für die, ne, für die Berufsschüler und Schülerinnen. Und dann ist mir aufgefallen, was er meint. Es ging um das Schüler-Intranet.
Ja.
Ja.
Das gibt's. Aber gut, dass sich das schon rumspricht, dass es das gibt, weil noch gibt's das ja nicht.
Ja, ja, das soll aber kommen. Genau.
Es ist schon sehr, sehr lange Work in Progress auf jeden Fall.
Ja, also so eine kleine Plattform für dieses zum sich vernetzen und Dateien ablegen oder was weiß ich, was das bringt. Genau. Lehrer-Internet, Intranet haben wir schon eine längere Zeit und jetzt soll es auch für die SchülerInnen auch geben. Ja, und kein Internat.
Nee. Sehr gut. Wird dann aber auch, wenn es dann mal kommt, nicht Schüler-Intranet heißen, weil das Wort ist halt Müll.
Ja, ja, genau. Da ist auch gerade Abstimmung, wie das heißen soll. So.
Jo, okay. So, dann kommen wir zur mündlichen Prüfung. Und ich habe gerade beschlossen, dass ich die radikal zusammenkürzen werde.
Oh. Ich habe auch eine lange Hausaufgabe. Also, ja.
Guck mal, dann passt das ja. Und zwar mache ich gerade.
Ist deine Lieblingsfarbe? Blau. Okay.
Okay. Check. Dann haben wir das. mache ich gerade in meinen Blockklassen der Anlage A. Meinung bilden und vertreten heißt die. Im Lehrplan. Und da mache ich mit denen immer Jugend debattiert. Das ist dieses aus unserer Schulzeit stammende Versuch, so diese amerikanischen Debattierclubs in deutsche Schulen zu bringen, das, glaube ich, relativ kläglich gescheitert ist, aber ist egal, weil ich habe tatsächlich während meines Referendariats, gab es das nämlich noch, und da habe ich tatsächlich mich in meinem Referendariat dazu so ein Jugend debattiert Typi ausbilden lassen, sozusagen. Habe ich da so,
ich auch.
So eine Fortbildung. Da schau her. Dann ist das ja eine hervorragendste Prüfung jetzt gerade. Dann kennst du dich ja auch. Und ich benutze halt einfach mal das Regelset von denen und so ein paar von den Übungen, die wir da gelernt haben, benutze ich halt da tatsächlich auch dann im Unterricht. So, und eigentlich hatte ich jetzt hier vor, richtig einen wegzudebattieren mit dir, aber das wird jetzt alles gestrichen. Wir machen nur eine Übung zur Eröffnungsrede. Die Eröffnungsrede bei Jugend debattiert dauert.
Oh, ich mache das ja nur im Unterricht nur noch so abgespeckt.
Zwei Minuten, genau. Minuten, so. Ja. Und eine Sache, die die Schüler in erster Linie schon mal lernen müssen, ist, wie lange zwei Minuten sind, wenn man sie mit eigenem gesprochenen Wort füllen muss, sozusagen. Ja. Dann ist es auch noch wichtig, gerade wenn man auf der Position 1 ist, also auf der Pro-Position 1, dass man nicht einfach direkt anfängt mit, ich bin dafür, hier sind meine Gründe, sondern dass man erstmal so ein bisschen so ein Problemaufriss macht, wie kommen wir denn jetzt hier überhaupt auf dieses Thema und was ist die Maßnahme und so weiter und so fort. Und das übe ich mit meinen SUS immer mit einer kleinen Übung und die heißt da, die größte Erfindung der Menschheit.
Oh ja, das mache ich auch immer.
Genau, so. Regel ist aber natürlich, die größte Erfindung der Menschheit muss sich im Klassenraum befinden, weil sonst macht es keinen Spaß. So, das gilt jetzt in deinem Fall. Sie muss sich in deinem Aufnahmezimmer befinden.
In meinem Aufnahmezimmer.
Genau.
Ich darf mich einmal umschauen, ja?
Ja, genau. Und dann hätte ich jetzt gerne, dass du eine zweiminütige Eröffnungsrede zum Thema ist der Gegenstand, den du ausgesucht hast, die größte Erfindung der Menschheit. Und bedenke bitte, dass du die Pro-1-Position hast, also entsprechend erstmal ein kleines Problem mit einem kleinen Problem Aufriss starten kannst. Kleiner Tipp, hier kann man gut anfangen mit jeder kennt es oder irgendwie so.
Ja, ja, ja.
Und dann machen wir das. Ich mache die Stoppuhr hier an, um zu gucken, ob du, damit du auch nicht überziehst, sonst werde ich dich wüst unterbrechen.
Du musst auch mit so der Klingel, 10 Sekunden vor Ende musst du noch piepen.
Ja, diese Glocke, ja.
Die Glocke, genau.
Die habe ich tatsächlich nie.
So, was
aber
was
kommt, auch nicht so, oft vor, dass die Sus bei 1,50 ankommen.
Ja, ich gebe mir Mühe. Okay. So, ich stehe ja beim Aufnehmen immer hier in meinem Schlafzimmer, das nur so für den Kontext und dann, ja.
Wenn du anfängst, können wir loslegen? Wenn du anfängst zu sprechen, drücke ich auf die Uhr.
Okay. Wir alle wissen, wie wichtig Gelenkigkeit, Beweglichkeit und Agilität ist. Dafür gibt es verschiedene Übungen, die man machen kann, um auch im höheren Alter immer beweglich zu bleiben. Um diese Übungen zu unterstützen, wurden in der Vergangenheit schon viele, viele Dinge hergestellt, entwickelt, auf den Markt gebracht. Doch tatsächlich ist die wichtigste Erfindung dabei gleichzeitig auch die wichtigste Erfindung der Menschheit. Und das ist die Yogamatte. Die Yogamatte ist eine weiche Komfortstelle, an der sich Entspannung und Sport die Hand geben. Dort kann der Geist mit dem Körper in Einklang gebracht werden, auf diesem einen Quadratmeter, der dann für eine gewisse Zeit genau da Körper und Geist verschmelzen lässt. Dabei hilft die Yogamatte auch dabei, diese verschiedenen Übungen vernünftig rüberzubringen und richtig zu machen. Und dies führt im Endeffekt dazu, dass man zu einem besseren Menschen wird. Denn ein ausgeglichener Mensch ist auch ein besserer Mensch. Und deshalb bin ich der Meinung, dass die Yogamatte die wichtigste Erfindung der Menschheit ist.
Stark. 1:57:35 habe ich hier auf meiner Uhr. Ich wollte dich hier gerade schon so mit meiner Tasse hier so einbimmeln, aber hast du noch die Kurve gekriegt? Ja, sehr schön. Die Yogamatte.
Ja, ist wichtig, oder?
Bei Familienduell bei 100 Leute haben wir gefragt, was ist die wichtigste Erfindung der Menschheit? Immer Top-Antwort, die Yogamatte. Auf jeden Fall.
Ja. Aber mach mal Yoga ohne. Na, mach mal Yoga ohne Yogamatte, da kriegst du
Absolut.
Tut dir aber danach sowas von alles weh.
Das glaube ich.
Ja. Gut. Ja. Zwischendurch musste ich ein bisschen ringen mit Argumenten, aber gut, ich habe jetzt auch nichts vorbereitet.
Und ich muss aber auch immer wieder sagen, aber diese Reihe, die macht mir immer wieder Spaß. Ne?
Also ja,
am Anfang sind die immer so, gar keinen Bock und so. Mhm. Ne? Aber gerade in diesen, die Debatten selber sind meistens häufig doch eher dünn so. Aber wobei ich da jetzt auch sagen muss, jetzt so wiederum Zeiten von ChatGPT und so, ne, steigt die Qualität. Nicht die Qualität der Debattanten, aber zumindest die Qualität der gesprochenen Worte. aber diese Übung, also die entwickeln dann da auch einen Ehrgeiz. Ich mache auch noch immer für dieses, wie lang sind 2 Minuten, mein Schulweg, 2 Minuten den eigenen Schulweg beschreiben.
Das ist auch erstmal schwierig, ne?
Ja, geh
aus dem Haus, geh im Bus, geh raus, bin ich da. Guter Punkt, ja.
Ja. Aber mach ich mal Bock.
Nee, ich habe auch dieses Jahr nochmal irgendwann zwischendurch so eine kurze amerikanische Debatte gemacht. Ich mache das immer wieder ganz gerne, auch wenn es um Erörterungen geht, um so ein bisschen reinzukommen in das Argumentieren. Ja. Und so, und da mache ich auch immer diese Übung mit der wichtigsten Erfindung der Menschheit. Das ist immer schön, ja. Mhm.
Ja. Ja, gut. Dann machen wir da jetzt für heute auch schon Haken dran. Den gut. Rest. Den Rest dann vielleicht mache ich jetzt einfach aus arbeitsökonomischen Gründen, mache ich den Rest der Prüfung einfach in 2 Wochen.
Ja, gut. Gerne.
Mal gucken. Ja. Wenn mir bis dahin nichts Besseres eingefallen ist, mache ich das. So. Dann Hausaufgabe.
Hausaufgabe. Das dritte Spiel in der Reihe meiner Spiele am laufenden Band wegen der Sondervollmachten, die ich von dir bekommen habe, ist ein wichtiges Spiel. Und das konnte ich einfach auch jetzt irgendwie nicht noch weiter aufschieben, denn es muss jetzt langsam mal besprochen werden. Und es ist Indiana Jones und der große Kreis. Es ist ein Spiel von Bethesda. Also Bethesda ist der Publisher und Machine Games haben es entwickelt. Die sind aus Schweden. Die haben zum Beispiel auch die neueren Versionen von Wolfenstein gemacht. Genau, also produziert von Jerk Gustafsson, das ist der von Machine Head, und Todd Howard, das ist der von Bethesda. So. Und es ist ein Ego-Sicht-Action-Adventure und es macht einfach unfassbar viel Spaß. Es spielt in den so 1937 nach den Ereignissen von Jäger des verlorenen Schatzes, also irgendwo so ziemlich am Anfang der Indiana Jones Geschichte, so.
Trilogie ist der richtige
Wort. Trilogie wäre das richtige Wort, weil mehr als drei Filme gibt es
nicht. Genau.
Aber das vielleicht auch dazu, es ist auf jeden Fall die beste neue Umsetzung von Indiana Jones, die es einfach seit 20 Jahren gibt oder so, seit 30 Jahren gibt, seit 40 Jahren gibt wahrscheinlich. Naja, es bringt uns auf jeden Fall so an unterschiedliche Orte auf der Welt und wir müssen verhindern, dass die Nazis und die Faschisten unter Mussolini die Teile des großen Kreises bekommen. So, das ist irgendwie so, also ich will auch, muss auch nicht spoilern, aber es ist halt irgendwie so Artefakt, bla bla bla. Es geht so ein bisschen darum, dass ganz viele wichtige Gebäude auf der in verschiedensten Kulturen irgendwie anscheinend alle auf einem großen Kreis versammelt sind. So, ja. Ob es jetzt Machu Picchu ist oder die Pyramiden von Gizeh, wenn man die kann man alle in eine Linie setzen, so. Und die haben irgendwie alle so, und dann ist so ein bisschen Magie dabei, ne? Wie man das so kennt bei Indiana Jones. Es ist also kein Open-World-Spiel, sondern es sind so große, frei erkundbare Areale, so nach und nach, so größere Levels, die man so durchgeht, so storymäßig folgen die aber aufeinander. Mhm. Und das macht es allein auch deswegen schon gut. Ne, du hast dann immer so deinen abgeschlossenen Bereich, da kannst du auch relativ viel machen, musst auch viel sammeln und so, aber wenn du damit fertig bist, dann gehst du halt weiter und dann gehst du auch nicht mehr zurück. Kannst zwar irgendwie, aber es gibt halt, ne, kannst dich auch nicht verlaufen. So. Und es geht los im Vatikan, dann geht's nach Ägypten, zu den Pyramiden von Gizeh, dann geht's kurz in den Himalaya, nach Shanghai, nach Sukhothai in Siam und zum Zikkurat von Ur in Irak. So, ja, also ganz, ganz viele verschiedene Schauplätze auf der Welt. Und bevor du jetzt geografisch schon wieder guckst, die liegen nicht alle auf demselben Kreis, aber manchmal wird man da doch hingeführt. Ja, keine Ahnung. Naja, aber so muss ein Indie-Film sein, so muss ein Indie-Spiel sein. Es macht großen Spaß und so muss auch ein Action-Adventure sein. Es geht viel ums Labern, es geht viel ums Rätseln, es geht ums Ballern, aber auch vor allem ums Prügeln. Also ich persönlich mit der Peitsche und so, also ich habe eigentlich keinen einzigen Schuss in dem Spiel abgefeuert. Man hat zwar irgendwie den Revolver, so, aber ich hatte viel mehr Spaß daran, diese ganzen Faschos und Nazis so mit Pfannen, Gitarren, Kerzenleuchtern umzuhauen. Das hat viel mehr Spaß gemacht, so. Oder einfach wirklich im Faustkampf umzuhauen, so. Ist irgendwie noch befriedigender. So. Da muss man auch ein bisschen schleichen, so dabei. Und natürlich klettern, rennen, springen und sich mit der Peitsche schwingen und daran rumklettern und so. Und das macht also ganz, ganz toll. Und also auch gut aufeinander abgestimmt. Mal hast du das, mal hast du das. In jedem Areal gibt es auch immer so Unterwelten, so, wo man dann irgendwie so tempelmäßig sich da durchbewegen muss. Troy Baker, den wir auch als Joel aus The Last of Us kennen, mittlerweile sehr renommierte Stimme auch so als in Videospielen, der spricht den Indie. Harrison Ford, hat das natürlich jetzt nicht selber mehr gemacht, aber der hat das zumindest auch gelobt, dass er den gut wiedergegeben hat. Mhm. So, und dann der deutsche SS-Archäologen-Antagonist, der heißt Emmerich Voss, der wird auch großartig gesprochen und gespielt von dem Deutschen tatsächlich, Marios Gavrilis, Synchronsprecher. Tom Beck spielt sogar auch eine Rolle. Natürlich irgendwie auch ein Nazi. Dann gibt es noch die Journalistin Gina, die Indy die ganze Zeit so begleitet. Die ist auch eine ganz tolle Rolle und auch gut gespielt. Und Tony Todd, den kennt man vielleicht auch aus verschiedenen Filmen. Der spielt einen der Riesenmönche und ist auch seine letzte Rolle. Der hat auch in Star Trek viele Charaktere gespielt. Den kennt man. Das ist so ein riesengroßer Schauspieler, so mit so einer platten Nase. So. Mhm. Naja, kann man mal googeln. So. Und der ist vor einigen Jahren gestorben. Das war seine letzte Rolle. So. Naja. Das Spiel sieht der wegen der It-Tech-Engine sehr gut aus. So. Und klingt auch super. Die Musik kommt von Gordy Harp und das kommt irgendwie sehr nah an das John Williams Original ran. Also viele Klänge, die klingen so schon, wie man so einen Indie-Film erwarten würde. Und immer wieder natürlich so ganz geschickt diese Indie-Fanfare eingesetzt. Ne? Wenn du es dann wieder geschafft hast, irgendwie dich irgendwo rüber zu schwingen oder so ein Rätsel gelöst hast, dass dann irgendwie was aufgeht oder so, kommt natürlich wie und das ist einfach so toll. Und es gibt auch noch so aus Historikersicht, sag ich mal, einen besonderen Pluspunkt, denn das ist kulturhistorisch herausragend recherchiert und dargestellt. Ich habe da mal so einen Artikel gelesen, die hatten so eine Firma am Start und die Firma hieß Geography und die Kate Edwards von dieser Firma, die hat so ein bisschen davon gesprochen, wie die diese Spielproduktion begleitet haben, so mit Cultural Awareness und solchen Sachen. Und die haben das so 3 Jahre so auf Akkuratheit überprüft. Also viel mehr als jeder Indie-Film gemacht würde. Ne? Ja. Also oder früher hat das ja sowieso keinen interessiert. Und heute macht man sich da halt viel mehr Gedanken zu. Die haben zum Beispiel alte Fotos sich angeschaut, sehen die Leute da wirklich so aus? Ist an der Stelle dies und das zu sehen? Dann haben die Schauplätze recherchiert, die Bekleidung, Mineralien, gab es an der Stelle in der Zeit diese Mineralien wirklich so? Also wie gesagt, 3 Jahre hat da eine ganze Firma dran gearbeitet so. Es gab sogar Lob aus dem Vatikan für die Arbeit. Ne? Mhm. Und der ägyptische Autor Mohammed Kairat hat auch geschrieben in einem Artikel, Indiana Jones und der große Kreis ist eine der akkuratesten und respektvollsten Darstellungen des ägyptischen Arabisch, die je in Spielen oder Filmen zu sehen war. Mhm. So. Also wirklich so, irgendwie heißt das, der Artikel heißt auch so, setzt neue Maßstäbe irgendwie so. Ja. Kann man mal lesen, PC Games Hardware, dazu gibt es einen interessanten Artikel. Ganz toll noch, das Tutorial-Level ist die Eröffnungsszene aus Jäger des verlorenen Schatzes. Da kann man das nochmal so nachspielen, hier das mit der, ne, mit den Spinnen und dem Austauschen und dann der rollenden Kugel. Ja. Genau, da kann man das nochmal nachspielen. Ja, das Ganze war erst nur für die Xbox und für PC raus, weil Bethesda gehörte zu Microsoft. Dann kam das Anfang letzten Jahres dann auch für die PlayStation. Und mittlerweile, also genau heute, glaube ich, kommt das auch für die Switch 2 raus. Mhm. Also jetzt kann sich wirklich keiner mehr verstecken. Jetzt müssen wir alle, also alle wachen.
Okay.
Also.
Ja, also klingt erstmal so, als wenn ich da Bock drauf hätte. Ich stoße mich gerade so ein bisschen an Ego-Perspektive.
Habe ich auch erst gedacht, ja.
Ich weiß nicht, ob ich das nicht lieber in Third Person hätte, einfach weil dann sieht man Indie ja erstmal auf der einen Seite. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass die das bewusst nicht gemacht haben, um so Uncharted
Und Tomb Raider und ja, genau.
Ja, ne, weil das ist ja, also Tomb Raider und Uncharted ist ja praktisch das Videospiel geworden, ne, Indiana Jones, und wenn du dann das wieder so.
Also andererseits,
ich erkenne die Problematik.
Andererseits gab es auch in der Vergangenheit immer mal wieder Indiana-Jones-Spiele, ne? Irgendwie die Legende der Kaisergruft und natürlich auch die alten LucasArts-Adventures und so.
Also, ja gut, aber das war ja dann doch schon ein sehr anderes Genre. Ne?
Genau.
Ich kann mich noch daran erinnern, es gab so ein Indiana-Jones-Spiel auf dem Super Nintendo, das war richtig geil. Ja. Gespielt. Das war ja super gut. Aber ja, auch halbenspolitisch schwer, so unlösbar schwer.
Klar. Nee, aber stimmt, ist auch schon das zweite Indiana Jones-Spiel, was ich in diesem Podcast aufgebe, ne? Ich hatte schon mal The Fate of Atlantis aufgegeben und jetzt hier nochmal wirklich sozusagen das moderne Indiana Jones-Spiel und der große Kreis. Ich habe auch direkt noch den DLC durchgespielt, The Order of the Giants. Auch nochmal toll. Also da geht es irgendwie noch so um Kaiser Nero und so. Da ist man nochmal ein bisschen mehr in Rom und so. Also ich fand es wirklich toll. Ich habe mich lange mit auseinandergesetzt, hat viel, viel Spaß gemacht. So. Und die Ego-Sicht hat auch nicht gestört, zumal bei so Kletterpassagen und so hat man Indy dann doch von hinten gesehen. Also in der Third-Person-Engine.
Okay.
Also, man läuft so rum und redet mit Leuten so in Ego-Perspektive. Ist auch irgendwie geil, weil du bist dann Indy. Mhm. Und das übrigens ist auch, ich bin auch gleich fertig, aber wenn man das Spiel startet, dann kommt so das Menü normalerweise, ne? So. In dem Fall gibt es nur eigentlich nur ein, das letzte Bild, was man quasi gesehen hat im Safe Game. Siehst du Indy von hinten stehen, dann drückst du einen Knopf, nichts anderes, und dann zoomt die Kamera in Indy rein und dann kannst du direkt loslegen.
Hm, das ist gut.
Wirklich geschickt gemacht. Ja. Ja. Nach dem Motto, jetzt bist du wieder Indy, jetzt kannst du loslegen.
Sehr gut. Bleibt mir nichts anderes zu sagen als danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche und bis dahin bleibt gesund und wählt nicht die AfD.
Nein, das bitte nicht, nicht. Bitte, bitte, bitte nicht. Bitte nicht. Auch nicht in Sachsen-Anhalt. Also das solltet ihr auf jeden Fall nicht tun. Und im Übrigen bin ich der Meinung, dass ihr jetzt so langsam mal unsere 1000 Leute bei Instagram voll machen solltet. Also jetzt reicht's aber auch mal. So, da tut sie irgendwie nichts. Also ihr hört hier doch immer wieder meine Aufrufe. Und es gibt doch bestimmt ein paar von euch da draußen, die uns hier hören, aber noch nicht bei Instagram folgen. Einfach jetzt mal hingehen, folgen. Das Wichtige ist dabei ja auch, ihr kriegt ja die ganzen schönen Infos, die wir so machen. Die kriegt ihr ja auch vor allem über Instagram. So Facebook-Kram machen wir ja nicht. Und auch hier die ganzen anderen sozialen Netzwerke. Blue Sky, X und so bedienen wir ja auch nicht mehr. Vor allem Instagram. Also bitte, einfach mal folgen. Und sagt es auch euren FreundInnen. So, bitte. Dann können wir die 1000 voll machen und dann können wir auch mal wieder ein Insta-Live hier machen. So. Aktuell sind wir bei 825. Komm, Leute. Bitte. Sieht auch besser aus, wenn es vierstellig ist.
Auch ruhig nochmal den Dritt- und Viert-Account einfach machen zum Reihenfolgen. Ja. Kein Thema.
Einfach mal machen. Einfach mal machen.
Okay. Erich Kästner, die Sache mit den Klößen. Der Peter war ein Renommist. Ihr wisst vielleicht nicht, was das ist. Ein Renommist, das ist ein Mann, der viel verspricht und wenig kann. Wer fragte, wie weit springst du, Peter, bekam zur Antwort, 7 Meter. In Wirklichkeit, Kurt hat's gesehen, sprang Peter bloß 3,10 Meter. So war es immer. Peter log, dass sich der stärkste Balken bog. Und was das Schlimmste daran war, er glaubte seine Lügen gar. Als man einmal vom Essen sprach, da dachte Peter lange nach, dann sagte er mit stiller Größe, ich esse manchmal 30 Klöße. Die anderen Kinder lachten sehr, doch Peter sprach, wenn nicht noch mehr. Nun gut, rief Kurt, wir wollen wetten, wenn sie das bloß gelassen hätten. Der Preisbestand besprachen sie in einer Taschenbatterie. Die Köchin von Kurts Eltern kochte die Klöße, wenn sie auch nicht mochte. Kurts Eltern waren ausgegangen, so wurde endlich angefangen. Vom 1. bis zum 5. Kloß, da war noch nichts Besonderes los. Die anderen Kinder saßen stumm um Peter und die Klöße rum. Beim 7. und beim 8. Stück bemerkte Kurt, er wird schon dick. Beim 10. Kloß ward Peter weiß und dachte, Kurt erhält den Preis. Ihm war ganz schlecht, doch tat er heiter und aß, als ob's ihm schmeckte, weiter. Er schob die Klöße in den Mund und wurde langsam kugelrund. Der Anzug wurde langsam knapp, die Knöpfe sprangen alle ab. Die Augen quollen aus dem Kopf, doch griff er tapfer in den Topf. Nach 15 Klöße endlich sank er stöhnend auf der Küchenbank. Die Köchin Hildegard erschrak, als er so still am Boden lag. Da fing er grässlich an zu husten, dass sie den Doktor holen mussten. Um Gottes Willen, rief er aus, der Junge muss ins Krankenhaus. 4 Klöße steckten noch im Schlund. Das war natürlich ungesund. Mit Schmerzen und für teures Geld ward Peter wiederhergestellt. Das Renommieren hat zu Zeiten auch seine großen Schattenseiten.